Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen zum Loiscast im März 2024. Mit an Bord Markus Herrmann, unser Fondsmanager für zwei Strategien aus dem Hause Lois. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Gerrit.
Hallo. Ich würde trotzdem, auch wenn es stark durch die Presse ging, die letzten Monate, wenn nicht noch längere Zeiten, das Thema Inflation nochmal rausziehen, weil diese sich doch in eine Richtung bewegt hat, die an der einen Stelle zwar überrascht, auf der anderen Seite aber, glaube ich, nochmal ein bisschen eingeordnet werden muss. Und du hattest das Thema sicherlich auch in deinen Gesprächen mit den Aktien-Zielinvestments, mit den Geschäftsmodellen, wie sie mit dem Thema umgehen, ob sie es überhaupt noch belastet. Was ist denn dein Status so aus den letzten Gesprächen zum Thema Inflation? Ist da alles durch eingepreist oder ist es weiterhin ein Problem?
Ich würde sagen, das Schlimmste liegt ja definitiv hinter uns. En gros sind die verschiedenen Kostentreiber auch schneller gefallen als erwartet. Und worauf keiner so richtig schaut am Aktienmarkt, ist eigentlich, dass die Energiepreise, für die Deutschland oder gerade Deutschland sehr viel gescholten wurde, dass die eigentlich unfassbar stark zurückgekommen sind. Ja, also wenn wir uns wirklich anschauen, was da in den letzten Wochen passiert ist, dann stellen wir fest, dass beispielsweise die europäischen Gaspreise um 30% gefallen sind seit Jahresanfang, die deutschen Strompreise ebenfalls. Das heißt, wir liegen jetzt sowohl bei den Strompreisen als auch bei den Gaspreisen auf einem Niveau, das es in den letzten 10 Jahren schon häufiger gab. Und also vor der Pandemie, vor dem Kriegsausbruch. Und damals habe ich sehr, sehr wenige Stimmen gehört, die sich eben über die Energiepreise in Europa und Deutschland massiv beschwert haben. Das war schon immer ein Thema, dass wir logischerweise höhere Energiepreise haben als jetzt andere Geografien, wo Energie subventioniert wird oder die eben stark in der Ölförderung sind oder so. Aber es war immer eine Sache, die gut zu handeln war für die Unternehmen. Und dementsprechend ja, hat da auch keiner groß drüber geredet. Und genau auf diesem Niveau sind wir jetzt wieder. Und trotzdem hat sich das eben manifestiert in der Presse, in der Politik und so weiter, dass wir da auf extrem hohem Niveau unterwegs sind. Auch der Preis für CO2-Zertifikate, das war ja auch ein Kostentreiber jetzt in den letzten Jahren, der ist wirklich kollabiert, hat sich mehr als halbiert von den Höchstständen. Das wird über die Zeit wieder steigen, das ist klar, aber die Nachfrage ist momentan einfach recht schwach, weil wenig produziert wird. Aber kurz- bis mittelfristig würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ja ein schöner Faktor für die Unternehmen, weil es einfach deren Kosten senkt, weil es den Standort Deutschland auch wieder wettbewerbsfähiger macht. Die Probleme, die natürlich auf dem Tisch liegen, die müssen trotzdem gelöst werden. Ja, diese ganzen langfristigen Probleme, die es aber auch nicht erst seit gestern gibt. Aber es ist ja schön, dass jetzt ein bisschen mehr Druck auf die Politik kommt, das dann alles auch mal anzugehen und nachhaltig zu lösen. Was ich eben sehe, und das ist ja für den Aktienmarkt nicht ganz irrelevant, ist, dass kurzfristig die Zahlen dann der produzierenden Unternehmen hier etwas besser ausfallen könnten aufgrund der gefallenen Kosten.
Das heißt, fallende Energiepreise sind bei Unternehmen auf jeden Fall angekommen, in Kombination, was du gerade ergänzt hattest, auch mit den CO2-Zertifikaten. Und das ist wahrscheinlich dann das andere Bild für den Privaten, der halt heute vielleicht über seine Verträge noch hohe Kosten hat, im Energiekostensegment noch hohe Preise hat für sein Gas etc. Vielleicht gibt es das einen Grund für so ein bisschen dieses Bild, dass weiterhin hohe...
Das mag sein. Also mein eigener Energieversorger bzw. Stromanbieter hat die Preise für dieses Jahr sogar nochmal erhöht. Und das liegt einfach daran, dass die verschiedenen Versorger sich natürlich unterschiedlich gehedged haben. In der Krise in 2022, 2023 waren es vor allem viele Stadtwerke, die konservativ aufgestellt waren und sich immer für die nächsten 2-3 Jahre rollierend gehedged haben. Dementsprechend konnten die Preise ja nicht stabil halten, aber mussten sie nicht so stark steigern, wie jetzt zum Beispiel viele Neuankömmlinge bei den Versorgern, die über Check24 und Co. viele Kunden gewonnen hatten. die haben sich überwiegend nicht gehedged und wir mussten dann dementsprechend extrem stark die Preise erhöhen. Aber diese Hedges sind natürlich jetzt ein Bumerang für viele Stadtwerke, weil die rollierende Strategie dann bedeutet, dass sie sich auch zu sehr hohen Preisen abgesichert haben und deshalb müssen sie jetzt nachgelagert die Preise erhöhen, während wiederum Versorger, die sich nicht gehedged haben oder nicht in vollem Umfang jetzt deutlich geringere Preise anbieten können. Wer das mal nachschauen will, um da selber ein Gefühl zu bekommen, der kann auf die Vergleichswebsites gehen, die es so gibt. Und ich habe bei der größten Vergleichswebsite gesehen, dass der Betrag, den man sparen kann, indem man dem Stromanbieter jetzt wechselt als Privathaushalt, so hoch ist wie noch nie in der Vergangenheit. Und das liegt genau eben an diesen extremen Unterschieden, die es jetzt einfach gibt bei der Preissetzung. Die Unternehmen, die können sich natürlich auch hedgen, ja, aber viele Unternehmen machen das eher in begrenztem Umfang, sondern profitieren dann von den gefallenen Preisen über die Strombörsen und die spüren dann den Ausschlag natürlich schon deutlicher.
Jetzt haben wir in den letzten Monaten auch sehr viel über das Thema Nebenwerte gesprochen. Klar, das ist auch ein großes Faible von dir, ein großes Spielfeld, wo du auch viele interessante Unternehmen findest. Gerade gegen Ende des Jahres ein schönes Zucken, sage ich mal, im November, im Dezember. Und jetzt irgendwo seit Jahresstart, ja, ich will nicht mal sagen seitwärts, sondern eher ein fallendes Szenario sogar. Wie ist da dein Ausblick?
Ja, insgesamt von der absoluten Performance ist es eine Seitwärtsbewegung, aber im Vergleich zu den großen Titeln ist es quasi ein Abschlag. Die sind ja extrem stark weiterhin unterwegs, zumindest in den Aktienkursen. Also in den reinen Zahlen sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen groß und klein. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Branche man sich bewegt, aber da gibt es keinen strukturellen Unterschied. Aber die Kurse, da hast du ganz recht, waren im Nebenwertebereich jetzt seit Jahresanfang ja nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten, nach starkem November, starkem Dezember. Bin aber der absoluten Überzeugung, dass wir da vor einem weiterhin guten Jahr 2024 stehen, weil eben ja, sich von der wirtschaftlichen Seite jetzt auch bald was verbessern sollte. Wir sehen auch die frühzyklischen Unternehmen, viele Chemieunternehmen jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit der Botschaft, dass die Volumen wieder wachsen. Viele haben jetzt im vierten Quartal schon ein verbessertes Volumen wieder gehabt, BASF beispielsweise oder Covestro. Die Guidance, quasi die Prognose für 2024 sagt, dass das Volumen wieder wachsen soll. Das liegt vor allem daran eben, dass die Lagerbestände bei den Kunden, da habe ich ja in der Vergangenheit viel drüber geredet, über diesen Effekt des Lagerabbaus, dass das jetzt tatsächlich zum Ende kommt, ja, und dementsprechend nähern sich natürlich die Volumen dann auch wieder der realen Nachfrage an. Und das wird jetzt ein Prozess, der stattfinden wird über das Jahr 2024. Konjunktur, die unterliegende Nachfrage auf sehr niedrigem Niveau, aber allein eben dieser normalisierende Effekt sollte dann dazu führen, dass die Volumen sich steigern lassen. China oder aus China heraus sieht man auch, dass mehr und mehr wieder importiert wird. Also die Nachfrage hat sich da jetzt zumindest auch stabilisiert. Das sind schon ganz gute Anzeichen, dass wir eben das Schlimmste hinter uns haben sollten, was die wirtschaftliche Aktivität angeht. Und wenn wir dann eben noch auf der Kostenseite eben diese Erleichterungen bekommen, dann ergibt sich daraus ein ganz schönes Gewinnbild.
Für den Investor ist es natürlich trotzdem nervenaufreibend und strapazierend. Er muss solche Phasen ja durchhalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass in der Beratung, dass das an der einen oder anderen Stelle schon zu Problemen führt. Und je länger diese Phase geht, desto mehr Druck baut sich ja da auf. Um mal ketzerisch gefragt, wenn dann das so lange dauert, dass das vielleicht in 24 nicht aufgeht von der, nenn's mal jetzt unsauber, von dieser Wette, hast du dann Plan B?
Also Wette im Sinne von, dass die Nebenwerte wieder diese Lücke schließen zu den Large Caps, was sie ja in den 20 Jahren davor mehr als gemacht haben, weil wir hatten eigentlich eine stetige Outperformance der Nebenwerte. Der Begriff Wette ist mir zu überspitzt, weil ich sag, die Bewertung ist ja mittlerweile so niedrig in dem Segment, dass ich gar nicht darauf wetten, in Anführungsstrichen, muss, dass hier irgendwelche Wunder geschehen, sondern es ist eigentlich extrem konservativ gedacht, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Investment in Nebenwerten, die qualitativ gut aufgestellt sind, es solide Marktpositionen haben, eine solide Bilanz, kein Problem mit ihrer Verschuldung, weil ich diese Unternehmensanteile momentan extrem günstig bekomme, während auf der Large-Cap-Seite man sich schon fragen muss, ja, was rechtfertigt da diese hohen Bewertungen? Also das sind eigentlich die wahren Wetten. Und man kann natürlich zu Recht fragen, ja, was soll denn das Ganze umdrehen? Ja, was soll jetzt passieren, dass diese Lücke, die sich da aufgetan hat, dass die sich wieder schließt? Warum kann das nicht ewig so weitergehen? Und meine klare Antwort ist, dadurch, dass wir einfach reale Vermögenswerte haben, reale Cashflow-Generierer als Unternehmen, ist es jetzt nicht so wie bei beispielsweise einer Kryptowährung, dass kein Mensch weiß, was ist die eigentlich wert. Ja, also der Bitcoin kann 100.000, 1 Million, 100 Millionen, 1 Dollar gar nichts wert sein. Es weiß einfach keiner und er bringt auch keine Zinsen, er generiert keine Cashflows. Das heißt, es gibt auch gar keinen Boden letzten Endes für diesen Wert, sondern es ist rein der Wert, den man ihm gibt. Und bei Unternehmen, die Cashflows erwirtschaften, ist es natürlich, und Dividenden bezahlen beispielsweise, ist ja was völlig anderes, weil wenn der Aktienmarkt das zu günstig bewertet, langfristig, dann weckt das natürlich Avancen von außen, dass jemand sagt, ja, das ist ja schön, dass ich hier eben die Unternehmensanteile erwerben kann, die mir jährlich beispielsweise 10%, 15% Rendite bringen oder Cashflow sozusagen. Ich nehme das jetzt von der Börse. Und das sind ja genau die Übernahmen, die dann geschehen in solchen Zeiten, dass entweder Familienunternehmen oder Private Equity Gesellschaften oder Konkurrenten.
Ich wollte gerade sagen, Konkurrenten hätte ich auch noch
übernehmen. Kopf, ja. Genau, natürlich. Oder große Unternehmen, die sich dann bei den Kleinen bedienen, dass die sagen, wow, das sind extrem attraktive Preise, ne? Und auf den Kurs, ja, müssen wir da einfach ein Angebot abgeben. Und ja, deshalb fühlen wir uns da auch extrem wohl mit unseren Investments, weil wir eben ob der Ertragskraft wissen und ob der Rendite, die diese Anteile jetzt schon abwerfen. Ja, auch wenn man das jetzt in der Kursperformance kurzfristig nicht so sieht.
Jetzt sind wir ja gerade schon beim Thema Investieren und Werte finden. Wie findest du denn deine Werte? Mit wem tauschst du dich aus? Wo ist dein Ideenpool? Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dir was mal wirklich ganz genau anzusehen? Hast du Aktien-Sales, die dir irgendwelche Tipps geben? Oder wie gehst du vor?
Das ist im Prinzip ein fortlaufender, rollierender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir aus Zufall irgendwas anschaue, was ich noch nie davor gesehen habe und dann die Erkenntnis gewinne, oh, das ist ja ganz interessant. Ja, ich glaube, das wäre dann auch nicht ganz unser Anspruch, sondern wir haben ja auch ein klar definiertes Universum. Jetzt bei mir ist das eben Deutschland und europäische Dividendentitel, so wie ich das definiert habe für den Lois Premium Dividende. Und das sind zwei Investmentuniversen, die kann ich gut handeln, weil es eine limitierte Anzahl an Aktien ist insgesamt.
Wie viel sind das ungefähr so?
300, 350, die tatsächlich investierbar sind. Und da sind ja auch manche Unternehmen dabei, wo man sagen muss, ja, das ist kein gutes Geschäftsfeld oder das Management ist nicht vertrauenswürdig beispielsweise. Und
brauchst du da nicht genauer angucken.
Ja. Man darf aus ESG-Gesichtspunkten darf man zum Beispiel nicht investieren. Wir sind ja da mit gesundem Menschenverstand unterwegs, aber der Bereich Rüstung ist einfach schwierig, ja, zum Beispiel. Und so hat man natürlich schon mal eine gewisse Anzahl an Unternehmen, die man aussortiert, ja, auch aus vergangenen Erfahrungen heraus vielleicht. Dann muss man sich die Bilanzen anschauen, ja, was ist da so los? Da gibt es auch Unternehmen, die ihre Schuldenlast eigentlich so nicht tragen können. Da müssten schon Wunder geschehen, damit sich das wieder mal in ordentliches Gleichgewicht dann einschwingt.
Aber musst du da tatsächlich heute noch in Bilanzen einsteigen, dir die angucken oder drückst du auf den Knopf und kriegst in Bloomberg irgendwelche Daten ausgewertet?
Kann das alles über Bloomberg beziehen. Die Frage ist, ob es richtig ist. Ja, also da passieren sehr, sehr viele Fehler. Also die Datenqualität, ja, ist vielleicht zu 85%, 90% richtig, aber ist halt blöd, wenn man eigentlich 100% braucht. Oder da sollen ja auch keine Fehler passieren. Ja. Und solche Informationssysteme wie Bloomberg sind immer gut, um sich einen ersten Eindruck zu machen. Ja. Aber wenn es dann in die tiefere Analyse geht, bin ich der absoluten Überzeugung, dass man sich das selber durchlesen sollte. Man bekommt dann auch ein viel besseres Gefühl dafür, wie bilanziert wird, ja, wird aggressiv bilanziert oder was für Veränderungen ergeben sich da, wie wird argumentiert. Und so ist das eben, dass man sich permanent mit jeder Quartalsmitteilung letzten Endes seine Modelle updatet, ja, nochmal überprüft, sind meine Annahmen noch valide, was hat sich verändert, hört sich vielleicht den ein oder anderen Conference Call an, den ein interessantes Unternehmen macht, dann trifft man sich natürlich regelmäßig mit den Managern des Unternehmens, prüft da nochmal alles ab, liest die Studien von externen Analysten, ja, damit man auch sieht, okay, an was glauben jetzt Personen, die eher negativ auf eine Aktie eingestellt sind, auf was Personen, die eher positiv
eingestellt,
dass man einfach so ein bisschen guckt, okay, habe ich jetzt eine völlig konträre Meinung und warum habe ich die? Ja, einfach, ja, um das nochmal so ein bisschen cross zu checken, wie du schon gesagt hast. Ich sage, man kann immer eine andere Meinung haben, aber man muss wissen, warum man abweicht. Ja, und wenn man das eben nicht weiß, dann ist es schwer. Ja, also wenn man quasi eine falsche Basis für die Meinung hat, dann wird es zäh, weil dann ist man einfach schlecht informiert und deshalb muss man halt relativ viel lesen, um dann auch zu sehen, dass man zumindest die gleiche Information hat wie jemand, der das vielleicht anders interpretiert.
Mhm.
Ja, die gleiche Information. Und das ist dann eine wertvolle Erkenntnis. Und ja, die Kurse schwanken natürlich auch extrem, das wissen wir alle. Und gerade bei Nebenwerten. Und deshalb ergeben sich auch immer wieder neue Opportunitäten auf beiden Seiten. Also es kann sein, dass ein Titel, den man eben hat, relativ schnell, relativ stark läuft, wo man dann sagt, ja, in meiner fundamentalen Meinung hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert. Dann nimmt man da eben Gewinne mit oder verkauft komplett. Und bei anderen Unternehmen ist es so, dass sich eigentlich nicht fundamental was geändert hat, aber der Kurs plötzlich 30% oder 50% tiefer liegt.
Ja.
Das sind genau die Opportunitäten. Ja, das ist der viel zitierte Mr. Market, der dann täglich zu einem kommt nach alter Benjamin Graham, Warren Buffett Lehre und täglich andere Preise anbietet für ein und dasselbe Gut. Und das versuchen wir auszunutzen. Ja, und ja, so funktioniert das.
Was waren denn jetzt gerade in letzter Zeit deine Opportunitäten? Gibt es Bereiche, wo du sagst, da gibt es besondere Chancen?
Also was ganz interessant war jetzt, war der Dreh, den wir bekommen haben im vierten Quartal im Werbemarkt, allen voran Online-Werbemarkt. Das hat man schon bei den großen Unternehmen in der Branche gesehen, also bei einer Google und YouTube, die ja auch zu Google gehören, beziehungsweise zu Alphabet, dann auch bei einer Meta. Die verdienen ja ihre Hauptumsätze mit Online-Werbung. Und da hat man gesehen, dass die Quartale zuvor für deren Wachstumsambitionen eher am unteren Rand waren. Ja, die sind vielleicht so 5-6% gewachsen und jetzt im vierten Quartal war dann wieder zweistelliges Wachstum vorhanden, weil sich einfach gewisse negative Effekte annualisiert haben. Ja, die Kunden dieser Unternehmen, das sind ja die Konsumunternehmen, die haben ja gespürt, Konsum läuft nicht mehr so, also muss ich auch nicht mehr so viel Werbung machen, weil die Werbung konvertiert dann nicht so effizient in Verkäufe, ja, also nimmt man da was raus. Darunter haben ja auch die Fernsehsender massiv gelitten, jetzt eine RTL Pro7 beispielsweise hatten massive Rückgänge.
Aber mit dem Fokusstandpunkt jetzt nach vorne in 24, haben wir da wirklich schon das Bild, dass so stark Werbemaßnahmen wieder aufgebaut werden, dass dir das auffällt? Mensch, ist ein Trend, der sich umkehrt?
Ja, so eine Werbeflaute hält nie ewig an, ja, weil wir natürlich, wenn die Unternehmen keine Werbung machen, dann interessiert sich keiner mehr für die Produkte und man vergisst natürlich auch die ein oder andere Werbebotschaft. Ja. Man muss immer im Prinzip schauen, dass man beim Konsumenten irgendwie im Kopf bleibt. Ja. Und wenn man jetzt selber eine Werbung 2-3 Jahre nicht mehr gesehen hat oder für ein bestimmtes Produkt, dann fängt man als Konsument an, das zu vergessen, ja, weil man ja permanent mit Werbung per se überfrachtet wird. Jetzt aber mal ein Jahr zu pausieren oder ein halbes Jahr, das ist dann nicht so schlimm. Und deshalb geht es eben für die Unternehmen drum, in den richtig heftigen Zeiten, wo der Konsum stark zurückgeht, da spart man etwas in der Werbung. Darüber hinaus muss man halt gucken, dass man beim Konsumenten, gerade wenn man eben fühlt, ah, jetzt könnte wieder ein bisschen was gehen. Und das ist ja auch das, was ich letztes Mal schon angesprochen habe im Konsumbereich. Da verbessert sich die Lage auch langsam, ja, weil da sind wir dann wieder bei den Energiekosten. Der Konsument hat eigentlich jetzt in den nächsten, würde ich mal sagen, 1-2 Jahren wieder mehr Geld in der Tasche, ja, weil okay, die Lohnsteigerungen kommen, die Kosten fallen und ja, summa summarum kann man dann wieder ein bisschen mehr ausgeben. Das lesen natürlich auch die Konsumunternehmen dieser Welt und haben so eine Einschätzung und geben jetzt wieder ein bisschen mehr für Werbung aus. Und dann ist es zum Beispiel, ja, es kommt ja nicht nur darauf an, wie hoch ist das Budget, sondern das ist dann wiederum Angebot und Nachfrage. Wenn sich das Budget erhöht, dann steigen auch die Preise für die Werbeplätze, egal ob das im Fernsehbereich ist oder im Online-Bereich. Wenn die Budgets fallen, dann fallen eben die Preise auch relativ stark. Also macht das sowohl Volumen als auch Preiskomponenten. Und in Deutschland beispielsweise hatte ich jetzt ein Unternehmen relativ neu aufgenommen. Das ist die JOC, YOC aus Berlin. Mhm. Die haben im Prinzip eine Plattform, wo sie das Werbeinteresse und das Werbeangebot, also die auf bestimmten Webseiten eben die Werbeplätze miteinander verbinden und da eben eine Gebühr für bekommen, also wie eine Art Börse. Das sind die nur eines von vielen Unternehmen, aber die sind relativ innovativ, was die Werbeformate angeht. Und bei denen läuft es sehr, sehr gut, ja, und die dürften auch weiterhin davon profitieren, dass sich jetzt dieser Werbemarkt auch erholen. Oder eine Aktie, die ich jetzt schon relativ lange vorhabe, Media & Games Invest. Auch da war es so, dass wir in den letzten Quartalen kein großes Wachstum hatten und jetzt im vierten Quartal plötzlich wieder 16% organisch und das neue Jahr ist jetzt mit plus 18% im Januar gestartet. Also da sehen wir genau das, was wir bei den US-Unternehmen auch gesehen haben, dass sich dieser Markt extrem stark erholt.
Ja, interessant. In der Ecke, wo man es erstmal noch nicht vermutet hätte. Interessant, ja. Danke für deine Einblicke. Mit Blick auf die Zeit haben wir viele Themen behandelt. Ja. Heute wieder auch einiges gefunden. Von daher freut es mich immer wieder, mich mit dir auszutauschen. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso. Und lass uns einfach in einem Monat wieder zusammensetzen. Und in gewohnter Manier gehen wir dann auf die aktuellen Themen ein. Danke dir.